Vielleicht ganz kurz zu Anfang, ich darf uns vorstellen, oder möchtest du dich selber vorstellen, Uli?
Ja, ich kann mich auch selbst vorstellen. Hallo, ich bin der Uli, alias HCX. Ihn kennt ihr ja, mich kennt er noch nicht. Lightning Talks für alle, denen es nichts sagt. Ihr kommt hier rauf, präsentiert euer Thema, habt 5 Minuten. Nach 5 Minuten ist euer Vortrag beendet, kommt der nächste. Wenn ihr diskutieren wollt, dann bitte draußen. Danke.
Ja, du kannst ja vielleicht schon mal den Timekeeper starten, damit ich auch meine Zeit hier nicht überziehe. Nämlich ganz kurze Einführung, how to talk lightning bei den Lightning Talks. Wir haben Mikrofongalgen und dergleichen, deswegen ganz kurz ein paar Infos, wie wir die Veranstaltung hier möglichst schnell über die Bühne bringen, weil wir haben ja nicht viel Zeit für die einzelnen Talks. An alle Redner und Redner, bitte platziert euch in den vorderen Reihen, kommt nach vorne, sodass ihr hier schnell auf die Bühne kommen könnt. Kommt bereits gegen Ende des vorhergehenden Talks hier vorne zum Bühneneingang bitte vor. Da steht zwar nicht reintreten dran, das gilt für euch nicht. Ihr dürft. So, dann Regel Nummer 1, ins Mikrofon sprechen. Ihr werdet so ein Handmikrofon haben, wie ich hier das auch habe. Wenn ihr das nicht gewohnt seid, von Lindworm auf dem Kongress gab es einen ganz coolen Tipp. Muss ich auch immer machen. Wenn ihr vom Mikro weggeht, hört euch keiner mehr. Nehmt das Mikro so in die Hand, macht so. So in die Hand nehmen, Daumen ans Kinn, dann kann euch jeder verstehen und ihr habt die Sicherheit und das Mikro wackelt nicht rum und ihr fuchtelt damit nicht rum. Am besten in die linke Hand nehmen, das funktioniert immer ganz gut. Wenn ihr Folien habt, okay, ihr müsst ab und zu auf die Folien gucken, aber dreht euch nicht die ganze Zeit um. Wenn ihr euch die ganze Zeit umdreht, hat euer Publikum nichts davon. Holt euch eure Stichpunkte von den Folien, guckt euer Publikum an. Dann benutzt diesen Klicker, ihr könnt hier vor- und zurückklicken, geht einmal frei. Wichtig bei den Talks, entspannt euch. Euch reißt keiner den Kopf ab, das ist alles ganz easy und die 5 Minuten sind schneller vorbei, als ihr denkt. Genießt euren Talk. Ihr habt das selten, dass ihr einen vollen Saal hier vor euch habt. Dann ganz wichtig, pünktlich zum Ende kommen. Dabei hilft euch der Timekeeper. In den ersten vier Minuten, von dem Talk, habt ihr hier eine grüne Säule, die hochläuft. Wenn die ganz oben ist, habt ihr immer noch 1 Minute Zeit. Das wird dann irgendwann gelb, dann habt ihr 1/2 Minute gelb und 1/2 Minute rot und irgendwann ist dann Schluss. Dann gibt es Applaus für euch alle. Vor dem Applaus, wenn ihr nicht rechtzeitig fertig werdet, muss ich euch leider unterbrechen. Ich mache das ungern, ich bin ungern so unhöflich, deswegen brauche ich die Mithilfe vom Saal. Ihr wisst alle, wie das geht mit dem Countdown. Können wir das kurz üben? 5, 4, 3, 2, 1... Okay, das war... Können wir das nochmal probieren, bitte? 5, 4, 3, 2, 1... Wunderbar, klingt schon viel, viel besser. So, bitte lasst den Klicker auf dem Pult und das Mikro hier oben. Und be excellent to each other. So, achtet auf den Timekeeper. Und insgesamt viel Spaß bei den Lightning Talks. So, unser erster Speaker ist Daniel. Wo ist er? Ja, komm hoch.
Komm her zu uns. Wer ist das nächste Opfer?
Daniel, dein Mikro, dein Klicker. Ich werde es gleich noch ansagen. Bevor du anfängst, ich nehme das Mikro in die linke Hand, das geht besser, glaube ich.
Meinst du? Ja. Hallo?
So, der nächste Speaker ist Andreas Abmeind Reischuk. So, jetzt lass mal deine Folie. Los geht's. Richtig ran.
1-1. Tonmeister.
Gib ihm.
Hallo?
Gib ihm das andere. Okay.
Jetzt? Yes? Ja, okay. Einige von euch kennen hat LXC2Go. einige. Und LXC2Go ist quasi eine Umgebung für hat LXC, um das halt möglichst in dynamischen Environments starten zu können. Das heißt mit anderen Worten, am besten halt auf dem Laptop. Also ich entwickle gerne halt in Containern und halt LXC ist eine sehr coole Containertechnologie und halt LXC2Go macht es halt möglich, alles out of the box zu bootstrappen, ohne dass man jetzt kompliziert LXC erstmal verstehen und lernen muss, quasi wie es halt aufgebaut ist. Das Ganze läuft dann so weiter ab. Ich empfehle dazu halt ein Debian Testing. Ja, dann man würde sich halt das Repo klonen, einmal mit Bootstrap starten und dann werden quasi alle Dependencies, alle Configs, alle Kernel-Parameter angepasst und anschließend erzeugt das sozusagen halt Laufzeit. Das Ganze sieht dann so aus. Kannst du ein bisschen scrollen, dass man das so sieht? Also im Ach so, das ist ja bloß eine PDF, ne? Das ist ja gar nicht halt interaktiv bei GitHub. Ja, schade, okay. Also hier würde jetzt recht viele Sachen passieren, wenn es dann halt am Ende durchläuft. Wenn es am Ende durchläuft. So, die ganze Idee dahinter ist es, man erzeugt eine virtuelle Bridge, V-Switch 0 an der Stelle, und erzeugt einen Container, der heißt dann halt Managed. Und der stellt dann quasi für die weiteren Container, die man dann später auch per Template erstellen kann, Dienste bereit. Also wie DHCP, Router hat Advertisements, DNS, also alles, was man irgendwie gerne hätte, so zum Starten halt eines Containers. Und das erlaubt einem dann so zum Beispiel halt LXC 1, 2 oder 3 oder X verschiedene Applikationen sehr halt abgeschottet auf seinem halt Laptop testen zu können. Ja, wenn ihr irgendwie einen Apache Version 2.4 testen wollt oder halt entgegen irgendwelche Perl Dependencies, so, dann müsst ihr halt euer Host OS halt nicht damit verschmutzen, sondern könnt es dann einfach schön getrennt in diesem halt LXC-Container testen. Das ganze Ding bietet Templates, Hooks und Provisioning. Also es gibt dazu auch, naja, im Grunde genommen, ich habe Docker nachgebaut, obwohl ich das gar nicht wusste, weil zu der Zeit 2015, wo ich da so mit dem ganzen Projekt angefangen habe, habe ich so noch nichts von Docker gewusst. Das sind so zum Beispiel schon fertige Templates von mir geschrieben, die man dann einfach per Command Line angeben kann und sagen kann, ja, ich hätte gerne irgendwie jetzt ein GitLab hochgezogen oder einen Etherpad oder Syntax sein, Flower of Life oder irgendwas in der Richtung. Es gibt da schon fertige Templates dazu, auf jeden Fall. Obendrein gibt es noch die Möglichkeit, das per WebGUI zu bedienen. Es hat in Python geschrieben, so von ein paar Leuten. Ich habe es einfach nur rein implementiert in das ganze Ding. Was auch sehr cool ist, man kann auch so zum Beispiel, startet man jetzt einen Firefox-Browser aus dem Container raus, kann man das super schick dann auch mit Pulse Audio halt managen, das ganze Ding. Und 2D geht auch. 3D ist so, naja, mit ein paar Anpassungen so von den C-Groups und so halt auch halt möglich. Aber die wichtigste Zeit... Oh Gott, viel zu schnell. Kannst du das nochmal starten? Warte, zurück, zurück. Also diese 4500 Zeilen Shellcode, ja, das sind echt Code of Bullshit. Also bei dem ersten, wo ich das damals laufen lassen hatte, das war halt ein Debian 7. Naja, das hat LXC, der Mozilla Bootstrap ist natürlich durchgelaufen, ja, der hat alles schön eingerichtet, dann hat er seine Kiste rebootet und da war die libc kaputt und nichts ging mehr auf dem Teil. Das war so die erste Experience mit LXC2Go. Also ich würde mir halt wünschen, wenn vielleicht Leute mitmachen würden, dass wir das Ganze nochmal irgendwie fancier machen würden, irgendwie noch, keine Ahnung, hat in Python geschrieben oder halt irgendwas und so das ganze Ding nochmal neu hat hochgezogen, weil so die halt Idee dahinter funktioniert sehr, sehr gut. Also für halt meine alltäglichen Tests und ich habe das Ding seit 3 Jahren auf meinem Laptop immer ständig halt laufen, es geht sehr, sehr gut. Bloß, ja, man kann es natürlich auch noch besser machen. Also deswegen, ich wünsche mir da mehr Mitarbeit von wenigstens hat noch eine zweite Person, wem es nicht gefällt. Ansonsten, das ganze Ding könnt ihr auf GitHub quasi da euch erziehen und BSD-Klausel und ja, alles free. Das war's, danke.
Jo, danke schön.
Vielen Dank. Der nächste Talk ist von Andreas Abendmeind-Reischuk und der übernächste, bitte schon bereithalten, Reinhard Mutz.
Jo, schön. Ich wollte euch heute ein bisschen das Dresden Weekly Konzept mal vorstellen. Prinzipiell offener Austausch für Hobbyprojekte ist einfach der Grundgedanke dahinter. Das kann man ausprobieren. Also erstmal die Frage vorweg, wer hat im letzten halben Jahr was Neues ausprobiert? ohne dass es jetzt einen kommerziellen Hintergrund hatte. Okay, also seid ihr genau das richtige Publikum. Neues Ausprobieren geht halt alles. Von neuen Programmiersprachen, die man irgendwo mal gehört hat, auf einer Konferenz einfach mitgenommen hat und mal jetzt wirklich in der Praxis ausprobieren will, bis hin neue Frameworks, neue GUI-Frameworks, auch Backend-Sachen, was weiß ich, neues Netzwerk-Ding, neue Libraries, egal was, Automatisierung. Wir haben ganz viel im Dresden Weekly so Server-Automatisierung mit Ansible gemacht am Anfang. Hat super viel Spaß gemacht. Solange wie jemand mitmacht, macht es gleich doppelt so viel Spaß. Und das ist das große Problem. Die meisten sitzen alleine zu Hause und machen ihr Projekt und niemand teilt die Begeisterung. Und wenn man die teilen kann, wird es halt einfach besser. Deswegen Austausch von Erfahrungen, Ideen, Projekte, einfach Zusammenarbeit, wenn es zustande kommt. Es gibt keinen Muss. Jeder kann einfach sein Projekt vorstellen oder seine Idee. Und dann sucht man einfach einen gemeinsamen Nenner, macht dort weiter oder geht halt wieder nach Hause und macht sein Projekt weiter. Aber bisher gab es immer aktiven Austausch und immer gut funktioniert. Finden tut ihr das Ganze beim Meetup. Bei GitHub könnt ihr auch ein bisschen sehen, was wir bisher schon gemacht haben. Ansonsten bei Twitter, Dresden Weekly, ist jetzt nicht viel los, aber könnt ihr auch joinen, würde mich freuen. Genau, bisher ist es so, jeden Montag findet es bei uns in der Firma statt. Einfach weil wir keine neue Location mehr gefunden haben. Vorher war es im C3D2, aber jetzt ist der C3D2 zu weit weg für mich. Deswegen, wenn keiner kommt, ist es dann annoying, wenn ich da einfach hinfahre. In der Firma bin ich immer schon da und dann kommt jemand, freue ich mich, wenn keiner kommt, auch nicht so schlimm. Ich mache dann immer einfach meine eigenen Open-Source-Projekte. Und wenn jemand kommt, dann wird eigentlich den ganzen Abend diskutiert, Pizza gegessen, kann man alles machen. Genau, das war es eigentlich schon. Also Dresden Weekly, probiert neue Sachen aus und dann stellt das bei uns vor. Oder kommt erstmal zu uns und dann probiert es aus. Danke.
Vielen Dank. Jo, Dankeschön. So, der Nächste bitte.
Als nächsten Sprecher bitte Reinhard Mutz und darauf folgend Xrill. Reinhard, ich habe vorhin noch ein Zelt draußen gesehen. Ist er irgendwo hier in der Nähe? Nein, dann würde ich vorschlagen, wir stellen den Vortrag hinten an. Und als Nächsten bitte Xrill, Radio und Podcast beim CCC Dresden. Und wenn jemand den Herrn Mutz draußen sieht, den Reinhard, sagt ihm bitte Bescheid, dass er sich hinten nochmal einreihen soll, bitte.
Links, rechts hier einfach, ne?
Kommt's gleich.
Jetzt hast du alles gespoilert. Ja, ich bin unter vielen Namen bekannt. Aktuell ist mein Nick Cyril. Und ich bin jetzt einige Male beim Penta-Radio gewesen und das kennen viele Leute vielleicht nicht, deswegen stelle ich das mal kurz vor. Das ist einfach die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club in Dresden. Also wenn wir da aus unserem kleinen Kabuff drüben im Zentralwerk rausgehen, eine Etage höher gehen, weil das genau die Menge von Sport ist, die ein Hacker machen muss, und dann das Studio von Coloradio bevölkern, um über unsere diversen Themen des Chaos Computer Club Chaos Computer Club zu reden. Also Technik, Netzpolitik, irgendwelche Sicherheitslücken. Hier ist so eine kleine Themenauswahl, was es so die letzten Male gab. Es gibt immer ein bisschen News. Es gibt meistens ein tieferes Thema. Zum Beispiel letzten Monat hatten wir die Vorschau auf die Datenspuren. Ja, und ich war da im Juni und Juli da mit Cloud Computing und Unicode. Das habe ich, da habe ich ein bisschen Themen beigesteuert und habe Blut geleckt, was Radio und Hörfunk angeht, und mache das jetzt auch selber. Habe jetzt einen Podcast namens Gar nicht so einfach. Da ist jetzt gerade gestern die zweite Folge erschienen, weil ich das natürlich strategisch den Release-Zeitpunkt getimt habe zu den Datenspuren. Und das gibt es dann hoffentlich auch nächste Woche, wenn wieder Penta-Radio ist. Oder ihr könnt einfach auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de gehen und euch dort den RSS-Feed holen oder das auch bei iTunes oder Stitcher oder BitLove finden, wenn ihr gar nicht so einfach in die Suche eingibt. Und wenn ich jetzt schon mal hier eure Aufmerksamkeit habe, dann bitte ich darum, ich suche Themen, wie gesagt. Es geht grundsätzlich um alles, was irgendwie im Alltag unter der Oberfläche ganz schön komplex ist, aber dann, weil es tatsächlich mal gut gemacht ist und nicht nur sinnlose Bürokratie ist, dann tatsächlich in den Hintergrund tritt und einfach funktioniert. Also zum Beispiel in der Folge 2 jetzt gerade ging es um Zeitdarstellungen, um die sich die, wo es riesengroße Probleme gibt für die Leute, die sich damit auskennen, aber der normale Mensch muss sich damit nicht auseinandersetzen. Das ist für ihn einfach von Experten gelöst. Und solche Dinge möchte ich gerne beschreiben. Also wenn ihr sowas kennt, dann schreibt bitte auf die E-Mail-Adresse, die dort ist, dann mit dem Themenvorschlag, den ihr habt, oder kommt einfach zu mir, ich sitze da drüben bei dem Audiotisch und holt euch eine Visitenkarte ab. Ja.
Herzlichen Dank.
Ja, danke.
Gut, jetzt haben wir den Vortrag von Reinhard Mutz. Als nächster darauffolgender Speaker bitte Johannes Ritz schon mal. Bitte, bitte als Info für die nächsten Lightning Talks. Keine Folien direkt vor dem Talk. Bitte lest euch die Instruktionen auf der Seite durch, sodass wir die wirklich direkt. In welchem Verzeichnis? Ja. Der hier? Der heißt LB, der kurze mit dem PDF. Der hat einen ganz kurzen Namen. LB Dingsbums. Der hier? Angeschaltet. Ist alles an. Ist alles an.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich bin von WPA, World Privacy and Identity Association. Und ganz kurz, vor 2 Jahren hatte ich noch drüben in den technischen Daten, also in dem Museum, den letzten Lightning Talk gehalten und damals gesagt, wir haben was vor und konnten noch nicht so richtig sagen, was wir denn vorhatten. Das war im Oktober. Im Dezember haben wir den Verein gegründet. Was wir vorhaben ist, wir errichten einen Vertrauensdienst, das heißt eine Certificate Authority, und diese wird Zertifikate ausstellen. Noch ein weiter. Und eine der Voraussetzungen, damit wir auch auf dem Markt wirklich wahrgenommen werden und als Vertrauensdienstleister auch tatsächlich Vertrauen verdienen, ist, dass wir ein Audit bestehen. Der Vertrag mit dem Auditor ist der deutsche TÜV, Geschäftsstelle Essen, ist mittlerweile unterschrieben. Wir gehen in diesem Monat ins Audit und das Audit folgt den Regeln nach der Norm ENEZI 319411-1. Ein Audit unterteilt sich kurz gesagt in 2 große Phasen. Phase 1, Document Confirmation Assessment. Man guckt einfach, ob die vorgelegten Dokumente, CP, CPS beispielsweise, die gesamten Betriebsabläufe und so weiter, den Normen entsprechen. Phase 2 wird das Rechenzentrum untersucht und dort einfach gesehen, lassen sich die Geschäftsprozesse tatsächlich so durchspielen, wie sie in den Dokumenten niedergeschrieben sind. Und für Phase 2 gilt bei uns ein ganz einfaches Datum. Zwischen 7. und 10. Januar wird das Rechenzentrum inspiziert. Und wenn alles soweit in Ordnung ist, braucht der TÜV nur ungefähr 6 Wochen für einen Abschlussbericht. Und dann wird sich entscheiden, ob man uns die Zertifizierung zugesteht oder nicht. Der Zeitplan ist ganz einfach, also Oktober Start mit Phase 1, Januar Start mit Phase 2, März der Abschlussbericht und dann hoffen wir, dass wir zu den Grazer Linux-Tagen einen offiziellen Launch hinbekommen. Ja, und wer dieses Programm oder das Projekt jetzt noch mit unterstützen möchte, kann sich von diesem Aufgabenkatalog seine besonderen Fähigkeiten entsprechend den richtigen Punkt aussuchen. Ganz oben steht der Punkt Sponsoren finden und ganz unten der Punkt Projekt bewerben. Ich lade euch ein, das habe ich vor 2 Jahren schon mal geschafft, das Projekt mit zu unterstützen. Geht auf unsere Webseite wpa.club, guckt euch an, wo wir stehen, tragt euch in den Newsletter ein, ihr kriegt sämtliche Informationen und meldet euch ganz einfach. Das war, was ich hier kurz zu sagen hatte und danke.
Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. So, gleich der Nächste.
So, der nächste Talk ist von Johannes Ritz, Autonomes Fahren, eine Technikfolgenabschätzung. Zur Bühne bitte schon, Juvo.
Hallo, ich bin Johannes Ritz und ich möchte heute über meine Leidenschaft sprechen, autonomes Fahren. Es wird hochspekulativ, wo kommen wir denn dahin, wenn plötzlich alle Autos autonom sind? Ich werde euch nicht verraten, wann das der Fall sein wird, das weiß ich einfach nicht. Aber es gibt so ein paar Hinweise, auf die man mal achten sollte. Also die Haupttechnologie, worauf es drauf ankommt, ist eine robuste maschinelle Wahrnehmung. Vielleicht kennt ihr das, wenn man Captchas ausfüllt, dass Google einen dazu veranlasst, auf irgendwelche Straßenschilder zu klicken und die zu finden oder irgendwelche Fahrzeuge. Wenn es plötzlich anfängt, dass in den Bildern da ein paar noch größere Hindernisse auftauchen, in der Form, wie es in den unteren 3 Punkten steht, das ist einer der Hinweise, dass es jetzt plötzlich ernst wird. Eine wichtige Grundvoraussetzung für autonomes Fahren ist auch, dass es Sicherheit höchste Priorität hat. Autonome Autos sind eine kritische Infrastruktur, die können uns töten, die können unsere Volkswirtschaft gefährden. Über die bürokratischen Punkte überspringe ich und gehe gerade weiter zu Interaktion mit anderen Technologien, wo ich sie noch parallel dazu entwickeln. Und zwar vernetztes Fahren, da geht es hauptsächlich darum, dass Autos mit Infrastruktur oder anderen Dingen interagieren. Bei autonomem Fahren ist die wichtigste Interaktion zum Beispiel, wenn man parken muss, dann fragt sich das Auto, wo ist der nächste Parkplatz, fragt das halt beim Server von der Firma an. Oder die nächste Frage ist, wie kann das Auto das bezahlen? Auch dort muss eine Interaktion stattfinden. Gleiche Interaktion gibt es nachher auch beim Laden. Aus Sicht von dem Fahrzeughersteller, der hat eine ganze Flotte von Fahrzeugen, die er betreuen kann und von denen er die Informationen aggregiert. Und da gibt es zum Beispiel Wetterdaten, Verkehrsfluss oder Zustand der Straße, wo er eine Art Karte sammelt. Nächste Technologie, wo sich parallel zum autonomen Fahren entwickelt wird, ist Elektromobilität. Und da ist der Knackpunkt beim Laden gegeben. Und zwar, wie findet nachher der elektrische Kontakt statt, wenn ein Elektroauto zur Ladesäule hinfährt? Da gibt es jetzt aktuell am Markt schon ein paar Lösungen. Eine ist, ein Roboter stöpselt den Ladestecker ein, die andere ist induktives Laden. Eine Hauptfolge, wo sich daraus ergibt, wenn autonome Autos laden können, dann können sie es auch viel effizienter ausnutzen. Sobald sie frei sind, können sie eine freie Ladesäule anfahren und die tun sie auch sofort wieder freigeben, wenn der Ladevorgang beendet wird, anders als menschliche Nutzer. Weitere parallele Entwicklung zum autonomen Fahren ist Carsharing. Und das Carsharing mit autonomen Autos ist plötzlich Carsharing auf Steroiden, weil es einfach super praktisch ist, wenn ein autonomes Auto zumjenigen, wo uns anfordert, direkt hinfährt. Damit wird das Auto zu einem öffentlichen Auto durch Carsharing und es macht auch dem öffentlichen Verkehr Konkurrenz. Hier ist eine recht spannende Entwicklung, wie entwickelt sich dominierend öffentlicher Verkehr oder dominierend nachher Carsharing-Fahrzeuge. Das braucht hier Gestaltung. Zum Beispiel in der Politik, dass man klare Vorgaben gibt. Eine weitere Entwicklung, wo sich mit dem Carsharing ergibt, ist, dass der Anbieter von Carsharing, der möchte gerne, oder dessen Hauptaufgabe ist eigentlich, zum Mobilitätsbedürfnis passende Fahrzeuge zuzuordnen. Im Gegensatz zu unseren Autos, wo man quasi maximal beim Kauf auslegt, dass man dann mit der ganzen Familie in Urlaub fahren kann, würde es jetzt mein aktuelles Mobilitätsbedürfnis, wäre jetzt zum Beispiel eine Ein-Personen-Transportkapsel, die nur für Fahrten in der Stadt gedacht wären. So eine Kapsel wäre dementsprechend viel kleiner und damit braucht die viel weniger Platz auf der Straße im Verkehr. Außerdem entfällt so eine Reaktionszeit, wo die Schrecksekunde, und auch damit kann man Verkehr dichter packen. Gleichzeitig sind alle Dinge, wo autonomer Verkehr sonst ausmachen, so, dass sie das Fahren viel attraktiver machen. Und damit besteht Gefahr, dass man immer noch trotz autonomer Technologie im Stau steht. Hier braucht man ziemlich viele, oder hier ermöglichen sich viele Gestaltungsmöglichkeiten, autonomen Verkehr von Verkehrsplanung her anzugehen. Nächstes Thema. Es werden jede Menge Flächen frei, die man heutzutage, wo Autos, also der runde Verkehr einnimmt, parkende Autos. Da gibt es so zwei große Mechanismen. Das eine ist autonomes Parken, also autonome Autos selber. Wenn der Mensch schon ausgestiegen ist, die können ziemlich kompakt und auch in zweiter Reihe parken. Das ist auf jeden Fall relevant bei großen Parkplätzen. Und allgemein auch Carsharing ist der Hauptfaktor, der autonomes Fahren, der den Parkplatzbedarf reduziert. Und da hat man plötzlich in der Stadt jede Menge Flächen frei, was viel Gestaltungskraft freisetzt. Logistik ist vielleicht eine Hauptanwendung. Da haben wir Hauptsache, dass man unbemannte LKWs einsetzen kann. Da muss man organisieren, wie man sie belädt, betankt.
5, 4, okay, 3,
ganz zum Schluss. 2, hier ist mein Name, 1. Hier könnt ihr mich kontaktieren. Und unter der Info kriegt ihr noch.
Vielen, vielen Dank. So, der nächste Sprecher ist Ayuvo Space Travel bei Flux.
Genau.
Und dann bitte ich schon mal den Tami zur Bühne.
Hallo, ich bin beauftragt von zwei meiner Mitreisenden an Bord der Seabase, ein kleines Stück Software zu pluggen, was man in diesem Internet als Closed Beta unter der URL flux.fail findet. Da taucht dann so ein kleines Login-Fenster auf und das der Login ist Flux und das Passwort ist Fail, so wie sei schon gesagt. Das sind die Stichworte, unter denen man mich kennt. Was soll das Ganze? Wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr so ein schönes Fenster. Ihr seht schon, ein Frontend-Entwickler wird nochmal gesucht. Es gibt zwei Nerds an Bord der Seabase, die haben sich ganz viel Gedanken zum Thema Crowdsourcing von Daten gemacht. Und zwar so, dass nicht ihr als Crowdsource-Datenlieferanten das Produkt seid, sondern so, dass man das Ganze in Open und schön und mit Soße und Schaf tatsächlich nachvollziehbar und pseudonym beziehungsweise auch amnestisch regeln kann. Also Crowdsourcing-Systeme kennt ihr, das ist sowas wie zum Beispiel OpenStreetMap, da werden eben Kartendaten gesammelt und was hier gesammelt wird erstmal sind Verspätungsdaten. Dann könnte man sagen, kann Google ja auch, ja klar, ist aber eben Google und macht es nicht so wie hier. Wenn ihr irgendwann mal euch einen Account macht, ihr braucht nur einmal eine E-Mail-Adresse, die wird hinterher weggeschmissen, braucht danach auch nicht mehr zu stimmen, die brauchen wir nur im Moment noch, um euch einen Token zu schicken. Dann kommt ihr auf dieses Fenster, könnt eure Travel History angucken und könnt melden, wann, wo, was, wie zu spät fährt. Und zwar ohne, dass ihr lange Dropdown-Menüs machen müsst. Dahinter ist eine KI, die gleich feststellt, dass ihr an der Dresdner Straßenbahnlinie Nummer 3 steht. Probiert das mal aus. Was ist der Hintergrund? Very close beta, very early. Wir brauchen noch ein paar mehr User, die da schon mal ein paar Daten reinschmeißen für einen guten Zweck. Der Code wird übrigens irgendwann auf GitHub auftauchen und dann auf Open Source gemacht unter irgendeiner der üblichen Lizenzen. Welche genau steht noch nicht fest. Also flux.fail und dann Login flux, Passwort fail. Das ist halt noch in keiner Weise DGSVO-konform nach außen. Also ihr seid hier die Beta-Tester. Vielen herzlichen Dank. Falls jemand Bock hat, als Frontend-Entwickler das Ganze schöner zu machen, kann er sich irgendwie bei mir melden. Ich leite euch dann gerne weiter, auch wenn ich keiner der beiden Entwickler bin. Das war schon. Vielen Dank.
Dankeschön. So, als nächstes haben wir ein Tami Double Feature. Und zwar
einmal zum Thema Chaos macht Schule und einmal zum Thema Brainfuck.
Und wenn beide Vorträge vorbei sind, bitte schon André Brüttner als nächstes dann.
Ja, hallo, mein Name ist Tami und ich würde euch gerne etwas zum Thema Chaos macht Schule machen. Das ist ein Projekt, das zum einen hier in Dresden läuft und zum anderen bundesweit läuft. Also auch wenn ihr nicht von hier seid, könnt ihr euch daran beteiligen oder das Projekt nutzen. Worum geht es? Wir haben festgestellt, dass es in der Medienbildung im Allgemeinen Defizite gibt. Also zum einen an der Schule. Wenn ihr irgendwie in den letzten Jahren Schule genossen habt, habt ihr eventuell gemerkt, dass die Lehrerinnen und Lehrer eventuell nicht die kompetentesten in dem Bereich Medienbildung sind und dass es allgemein im Lehrplan und im Unterricht noch nicht so ganz gut umgesetzt wird, was überhaupt so diese gesamten sozialen Netzwerke sind und so weiter. Und auf diese Defizite wollen wir hinweisen und wir wollen natürlich auch unterstützen, diese Defizite zu beheben. Und was natürlich auch noch eine Motivation ist, wir wollen unsere Themen in die Schule tragen, damit wir die kommende Generation auch ein bisschen beeinflussen können, dass da auch ein paar Hacker wieder rauskommen. Unsere Themen, das ist das, was man so erwarten könnte wahrscheinlich. Es geht um Datenschutz, es geht um Überwachen. Da waren natürlich die Snowden-Enthüllungen sehr hilfreich für uns. Da konnte man sehr viele Talks drüber machen. Es geht um soziale Netzwerke, da hauptsächlich so der technische Hintergrund und ein bisschen die sozialen Auswirkungen davon. Was wir leider nicht anbieten können, ist natürlich Sachen wie Mobbing und so weiter, weil wir keine ausgebildeten Pädagogen sind, sondern wir haben einfach so den technischen Hintergrund und ein bisschen den sozialen Hintergrund dazu, den wir kennen, und den können wir vermitteln. Geht natürlich auch sehr viel um Datensicherheit, Verschlüsselung, wie das alles funktioniert, das Internet. Es geht um Urheberrecht, freie Lizenzen, Open-Source-Software und solche Dinge. Und es geht, was mir auch sehr wichtig ist, darum, die Technik zu demystifizieren, dass Leute nicht einfach nur vor einer magischen Kiste sitzen, sondern dass sie zumindest ansatzweise eine Ahnung haben, wie das funktioniert und dass man das irgendwie auch selber machen kann und dass man damit selber Dinge tun kann, die nicht vom Hersteller eventuell vorgesehen sind. Was haben wir dafür für Formate? Was tun wir da? Zum einen haben wir Vorträge, da gehen wir in die Schule, haben irgendwie eine Doppelstunde oder so. Und die nutzen wir hauptsächlich, um, ich nenne es immer, Paranoia zu streuen. Einfach den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, hey, das sind so Themen, darauf könntet ihr mal achten, weil wir können denen natürlich nicht die perfekte Lösung für jedes Problem, das sie haben, anbieten, aber wir können sie auf die Probleme hinweisen, wir können denen so ein bisschen allgemeine Dinge beibringen, wie man mit solchen Themen umgeht. Was wir natürlich auch machen können, sind Workshops. Da war letztens ein interessanter in der Grundschule. Da haben wir so das Kindernet nachgespielt, also Internet mit Kindern gespielt, haben ein paar Zettel durch das Kindernet geschickt, denen ist aufgefallen, hey, ich kann diesen Zettel ja lesen. Was ist denn das? Ach ja, das kann man im Internet auch. Und dann haben wir ein bisschen Caesar-Chiffre gemacht und Einführung in die Verschlüsselung. Ich glaube, die Verschlüsselung wurde dann die nächsten Tage fleißig genutzt im Unterricht. Und genau, und ich denke, für eine Grundschule ist das definitiv was Cooles. Wir machen natürlich auch Elternabende, weil nicht nur die Schülerinnen und Schüler haben natürlich Defizite auf dem Bereich, auch die Eltern haben da natürlich sehr viel Unsicherheit, wo man viel helfen kann. Und es ist auch immer sehr interessant, dass man einfach nur Denkanstöße bringen muss, dass man einfach nur sagen muss, hey, das sind Themen. Und dass sie dann auch teilweise anfangen, untereinander zu diskutieren, dass das eigentlich viel mehr bringt, als wenn wir denen da frontal erzählen, hey, wir sind die Hacker, wir wissen, was ihr tun müsst, sondern wenn die sich einfach bewusst werden, wie sie mit den Themen umgehen wollen. Und was wir auch machen, Weiterbildung und Fachtage, da geht es um die sogenannten Multiplikatoren, also Lehrer und Pädagogen und so weiter, denen können wir dann auch helfen, mit diesen Themen umzugehen und so weiter. Ja, und ich hätte natürlich von euch auch gerne etwas, dass ihr nämlich mitmacht. Dass ihr zum einen mitmacht, wenn ihr sagt, ich bin auch kompetent bei diesen Themen, ich kann da auch mithelfen, dass ihr zu uns kommt, dass ihr mit uns solche Veranstaltungen macht, dass ihr mit uns Material entwerft und so weiter. Und wenn ihr irgendwie selber an einer Schule arbeitet, Kinder an einer Schule habt, ladet uns ein. Oder wenn ihr sonst Leute kennt, die an Schulen arbeiten oder so weiter, sagt denen, sie sollen uns einladen, damit das Thema behandelt wird.
5, 4, 3, 2, 1. Es macht keinen Spaß mit dir, Tammy. Du bist einfach zu gut, das zu timen. Und zur Strafe musst du jetzt noch oben bleiben und darfst einen zweiten Vortrag halten.
Dann muss ich das wohl machen. Genau, ich will euch noch etwas über eine Programmiersprache sagen. Meine Lieblingsprogrammiersprache ist nämlich Brainfuck. Brainfuck ist eine Programmiersprache mit nur 8 Befehlen, die durch 8 Sonderzeichen dargestellt werden. Alle anderen Zeichen werden ignoriert. Das Ganze funktioniert so, dass es ein endloses Band gibt, auf dem Zellen sind, in denen Zahlen eingetragen werden können. Und es gibt da noch einen beweglichen Schreib- und Lesekopf, der dann entscheidet, wo dann die Operationen gemacht werden. Das Ganze habe ich so ein bisschen so veranschaulicht. Das geht dann nach rechts weg und ins Unendliche noch. Und ja, sowas werdet ihr gleich noch weitersehen, wenn ich Beispiele mache. So, die 8 Befehle. Als erstes haben wir Rechenoperationen. Man muss natürlich rechnen können. Das Plus erhöht um 1 und das Minus verringert um 1. Damit sind wir mit dem Rechnen fertig. Ich habe hier mal ein kleines Beispielprogramm gemacht. Plus, 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 minus. Was passiert? Wir befinden uns auf der ersten Zelle. Das erste Plus macht plus 1. Zweite Plus macht plus 1. Sind wir bei 2, sind wir bei 3, sind wir bei 2. Alles ganz einfach. So, was man natürlich auch machen muss, diesen Kopf bewegen können, wo man nämlich hinschreibt, wo man drauf arbeitet. Wieder ein kleines Beispielprogramm, plus, plus, rechts bewegen, plus, links bewegen. Also diese größer als, kleiner als, kann man sich recht gut vorstellen, welche Richtung der Kopf sich dann bewegt. Beispielprogramm, wir machen hoch, wir bewegen den Lesekopf, wir machen hier noch eins hoch und jetzt haben wir am Ende unsere 1-1. Alles ganz einfach in Brainfuck. Man hat nur 8 Befehle, so komplex kann es doch nicht werden, oder? Gut, Schleifen. Schleifen ist natürlich was, damit man Turing-complete werden kann. Und Turing-complete sollte man ja schon sein. Macht man auch Schleifen. Schleifen funktionieren so, man hat diese eckigen Klammern. Am Anfang der eckigen Klammer wird geprüft, ob die aktuelle Zelle 0 ist. Wenn dem so ist, springt man hinter die dazugehörige geschlossene eckige Klammer. Ansonsten geht man rein und wenn man bei der geschlossenen Klammer ansonsten ankommt, springt man vor zu der dazugehörigen geöffneten Klammer. Beispielprogramm wieder. Wir fangen an, gucken, sind wir bei der aktuellen Zelle 0? Nein, wir sind 3. Dann machen wir minus 1 gegenüber, machen hier plus 1 und gehen wieder zum Start. Wenn wir jetzt an der geschlossenen Klammer sind, müssen wir natürlich zurück zum Anfang. Wir sind am Anfang einer Klammer, also müssen wir gucken, sind wir bei 0? Nein, die aktuelle Zelle ist nicht 0, also führen wir das Ganze nochmal aus. Ist immer noch nicht 0, führen wir das Ganze nochmal aus und wir sind wieder am Anfang der Klammer, es ist 0, wir sind fertig mit diesem Teil. Also, Schleifen sind auch ganz einfach. Jetzt noch ein bisschen Ein- und Ausgabe. Der Punkt liest ein Eingabezeichen ein, also ein ASCII-Zeichen. Und das Komma, das Punkt gibt ein Zeichen aus und das Komma liest ein Zeichen ein, die aktuelle Zelle. Was ich einfach gemacht habe, ich habe ein A reingeschrieben, das ist ein A, wir erhöhen es um 1 und geben ein B aus. Denn wer A sagt, muss auch B sagen können. Das ist also ganz einfach Brainfuck und man kann beliebig viele komplexe Programme damit schreiben, denn es ist Turing-complete, ist ja auch relativ nah an der Turing-Maschine dran. Mal ein paar Codeschnipsel. Das erste Codeschnipsel, was ich euch zeigen will, habe ich euch schon gezeigt, das ist Kopieren. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir an dem ersten Beispiel die 3 von der ersten Zelle in die zweite Zelle bewegt haben. Also so kann man ganz einfach eine Zelle kopieren. Verschieben, denn in der ersten Zelle ist es ja dann weg. Da muss man immer aufpassen, dass die meisten dieser einfachen Operationen dann Dinge löschen wieder. Deswegen kopieren, okay. Ja, wir schreiben es in die nächsten beiden Zellen und das von der zweiten Zelle schieben wir dann wieder zurück. Dadurch haben wir es dann immer noch. Multiplikation, wir müssen ja auch mehr rechnen können. Das ist eine einfache Multiplikation mal 4. Einfach 1 wegnehmen, 4 draufrechnen. Das ist eine komplexe Multiplikation. Die erste Zelle wird mit der zweiten multipliziert. Könnt ihr dann als Hausaufgabe nochmal nachvollziehen. Division, auch ganz einfach. Man nimmt 3 weg und nimmt 1 drauf. Problem ist hier bloß, sollte durch 3 teilbar sein, sonst ist es vorbei.
5.
Hello World. Echo.
1.
Vielen, vielen Dank, Tami, für einen tollen Vortrag.
Darf ich mir für die nächsten Datenspuren einen Vortrag über Malbolge wünschen?
Was?
Malbolge. Das ist Brainfrag für Fortgeschrittene. Gut, also unser nächster Sprecher, André Brödner, zum Thema unabhängige Direktkandidaten. Und bitte schon zur Bühne Stir Fry.
Ja, hi Leute, ich bin der André und ich will euch also es ist jetzt kein IT-Thema, sondern ein politisches Thema, über das ich euch informieren will. Also es ist einfach eine Idee, die ich gerne umgesetzt sehen würde und ich brauche auf jeden Fall Unterstützung dazu. Also die Idee ist, unabhängige Direktkandidaten aufzustellen. Also für die Leute, die nie wissen, was ein Direktkandidat ist, das sind die Leute, die über die Erststimme gewählt werden. Die Idee ist mir gekommen, weil ich das Gefühl habe, dass also die Bürger von der Politik, die von den Parteien gemacht wird, sehr enttäuscht sind und in Anführungsstrichen aus Verzweiflung Protest wählen und was dann also meistens leider bei der AfD landet, die Stimmen. Die Direktmandatsträger, das sind also Abgeordnete, die quasi für den Wahlkreis direkt im Parlament sitzen. Das heißt, das sind unsere Abgeordnete, die repräsentieren die Bürger aus dem Wahlkreis im Parlament. Und ich denke, die Direktmandatsträger sollten deswegen nur den Bürgern in ihren Wahlkreisen und natürlich ihrem Gewissen verantwortlich sein. Also meine Befürchtung ist halt, dass die Landtagswahlen 2019 in Sachsen zu einer CDU-AfD-Regierung führen wird. Das sieht man auch schon, dass die sich annähern in der Wortwahl. Also es ist meine Befürchtung. Und ich denke, dass unabhängige Direktkandidaten, wenn es knapp wird, das Zünglein an der Waage sein könnten. Also für eine große Koalition wird es in Sachsen wahrscheinlich nicht reichen, so wie es jetzt aussieht. Und es könnte sehr schwer werden, eine Mehrheit zusammenzubekommen. Genau. Eine Idee ist, oder was zu der Idee gehört, ist halt, die Direktmandate sind mit einfacher Mehrheit zu gewinnen. Das heißt also, wenn insgesamt 11 Kandidaten in den Wahlkreis antreten, 10 davon 9% bekommen und der 11. 10%, dann hat der sozusagen das Mandat schon errungen. Das sind keine Gesetzesänderungen notwendig, um diese Unabhängige ins Parlament zu entsenden. Sie müssen nur gewählt werden. Außerdem würde das Problem mit diesen Überhang- und Ausgleichsmandaten würde aufgelöst, sodass wie jetzt zum Beispiel der Bundestag über 700 Sitze hat, obwohl er eigentlich nur 600 haben sollte. Das ist also das Warum. Das Wie. Also wichtig wäre es erstmal, die Bürger über die Macht der Erststimme zu informieren, dass es halt möglich ist, eine Person direkt ins Parlament zu schicken, der wirklich nur für den Wahlkreis da ist und nicht zu irgendeiner Partei gehören sollte oder nicht muss. Dafür habe ich mir überlegt, so einen Kodex auszuarbeiten, den diese Direktmandatsträger unterstützen sollen. Oh Gott, mir läuft die Zeit weg. Unterstützung von Kandidaten, den Kodex folgen, Bürger ermutigen, sich zur Wahl zu stellen, Parteien auffordern, das lasse ich jetzt mal weg, also einen Verein zu gründen, der die Idee verbreitet und Kandidaten betreut, die das gerne machen wollen. Wie soll so ein Kodex aussehen? Also ich denke, der Kodex soll sozusagen minimale Standards definieren, an die sich so ein Kandidat halten sollte. Sein Stimmverhalten offen zu legen, Lobbykontakte und Spenden offen zu legen, in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme einzuzahlen, die Bürger in den Wahlkreisen vor Abstimmungen zu befragen. Da habe ich... das kann ich dann später vielleicht draußen erklären, keiner Fraktion einer Partei beizutreten, wenn sie gewählt sind, sonst könnte man das ganze System natürlich unterwandern, sich nur zweimal zur Wahl zu stellen und dann fakultativ zum Beispiel einen Teil ihrer Diäten zu spenden. Was könnte das bewirken? Ich überspringe das jetzt mal, mir läuft die Zeit weg. Oder, naja, gut, die Abhängigkeit unserer Abgeordneten von Parteien könnte dadurch beendet werden, die Machtverhältnisse zwischen Parteien und Bürgern zurechtrücken, Scheindebatten in den Parlamenten beenden und die Entscheidung zurück in die Parlamente bringen. Häufig ist es so, das Kabinett beschließt und das Parlament nickt es nur noch ab. Die, die, Diskussionen sind meistens sinnlos, wenn ich es mal so formulieren darf. Es könnte den Druck erhöhen auf die Parteien und Mandatsträger, Kandidaten, sich für mehr Transparenz und direkte Demokratie zu verpflichten. Die aufgeblähten Parlamente mit den Überhangsmandaten könnten dadurch auch beendet werden. Und jetzt, das ist noch ein bisschen bunt, also es könnte die politische Diskussion ändern. Wie euer Abgeordneter legt...
4, 3, 2, 1. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Als nächster Redner ist Dürfrei zum Thema Korbut Jürde Weiß und zur Bühne bitte schon Polaris.
Ja, hallo, ich bin Störfrei und ich würde euch gerne heute was über Korbut erzählen. Also wir mögen ja alle ganz gern freie Software und freie Betriebssysteme. Alles klar. Und haben viele von uns Linux auf dem Rechner oder BSD. Aber der erste Code, der ausgeführt wird, wenn der Rechner startet, ist ja erstmal dieses BIOS, also die Firmware vom Rechner. Und die ist in der Regel keine freie Software, sondern proprietärer Code, der vom Hersteller geliefert wird. Und unter anderem deshalb gibt es dieses Coreboot-Projekt. Also das ist quasi eine quelloffene Implementation von diesem BIOS. Gibt es für verschiedene Hardware, leider nicht alle, aber sehr viele ThinkPads und diverse Serverboards und auch andere Geräte werden unterstützt. Und ja, was macht diese Software? Also wenn der Rechner startet, liest er aus so einem Flash-Chip erstmal die ersten Befehle ein und dann muss er erstmal den Speichercontroller initialisieren, das Display einschalten, um irgendwie so ein Menü präsentieren zu können und lädt dann die ersten Bytes vom USB-Stick oder von der Festplatte oder zu starten, der letztendlich dann den Kernel des Betriebssystems startet. Ja. Gibt es verschiedene Gründe, warum man sowas machen will. Also für mich persönlich war einfach die Geschichte, dass ich gerne so ein UMTS-Modem in mein ThinkPad einbauen wollte. Ich habe ein kompatibles gekauft und dann hat das BIOS aber gesagt, Edge ist kein erlaubtes Gerät, du darfst nicht starten. Und dachte ich mir, das geht natürlich nicht, das ist ja mein Gerät, also mache ich mir jetzt Coreboot drauf. Man kann damit auch so verifizierte Boot-Setups bauen, dass selbst nur ein signierter Kernel gestartet wird und man da nicht irgendein anderes System untergeschoben bekommen kann, weil die Putzfrau da mal schnell so einen USB-Stick anschließt. Und ein weiterer Punkt, das hat zwar mit dem BIOS genau genommen nicht direkt was zu tun, aber kann man bei der Gelegenheit gleich miterledigen. Auf diesem BIOS-Chip ist nämlich auch der Code für diese Intel Management Engine oder das Äquivalent von AMD mit drauf. Das ist so ein Co-Prozessor, der unsichtbar für das Betriebssystem nebenher läuft, Zugriff auf alle Netzwerk-Devices hat und über den man den Rechner wunderbar abhören kann. Also offiziell ist das für Diebstahlschutzfunktionen gedacht, aber es ist natürlich davon auszugehen, dass da auch gewisse Stellen einen Zweitschlüssel bekommen können. Ja, was braucht man dafür? Also es geht, wir haben hier diesen BIOS-Chip, das ist meistens hier so ein SMD-Chip mit 8 Beinchen und man muss den jetzt nicht unbedingt auslöten, um den umzuprogrammieren, sondern da gibt es diese praktischen Testclips und dann braucht man noch einen passenden Programmer. Da kann man einen Raspberry Pi nehmen. Ich empfehle diesen CH341A, kann man irgendwie auf eBay günstig aus China klicken, also beides zusammen, der Programmer und der Clip, kriegt man in der Regel für unter 10 Euro. Und dann geht's los, dann muss man nur noch die Firmware bauen. Hat ein bisschen Ähnlichkeit damit, so einen Linux-Kernel zu bauen. Da gibt es auch so ein Menü-Config-Ding mit vielen Optionen, die erstmal meistens ziemlich kryptisch wirken, sind zum Glück nicht ganz so viele. Was man vorher noch machen
sollte oder muss, ist, den alten Chip auszulesen, weil bei den meisten Geräten braucht man doch so ein paar Firmware-Blobs, die noch erhalten bleiben, also wie zum Beispiel von dieser Management-Engine, da werden dann große Teile vom Code rausgeschnitten, aber man sollte auch für Backup-Zwecke einfach den alten Code erstmal rausziehen, dann baut man dieses Image, da ist gleich ein Bildsystem, so eine Cross-Compiler-Toolchain integriert, die dann erstmal dafür gebaut wird, da sollte man ein bisschen Zeit einplanen, macht das Ganze aber deutlich einfacher und ja, dann kann man das flashen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da damit machen kann, also das Einfachste ist einfach C-BIOS, das ist dann wieder funktioniert wie das alte BIOS, man kann da auch direkt ein Linux in diesen Chip reinpacken oder ein Grub.
5, 4, 3, 2, 1. Herzlichen Dank.
Hallo.
Und now to something completely different. Geht gleich los. Also als nächstes Polaris mit dem Vortrag abends 20.30 Uhr Zeithainer Straße. Und bitte schon den Gerd für den nächsten Vortrag zur Bühne. Deine Publikum, bitte.
Okay, um gleich anzufangen. Ich hätte gerne ein Referat über ein technisches Thema gemacht, über ein Projekt, das ich feiere. Allerdings ist mir gestern etwas passiert, was sich für mich als dringlicher erweist und worüber ich sprechen möchte. Gestern Abend, ein paar von euch haben mich vielleicht gesehen, wie ich aus dem Hackspace nach Hause gegangen bin, etwa 20.30 Uhr. Ich steige nach 3 Stationen aus der Straßenbahn aus, die mich nach Hause bringt. An dem Bäcker vorbei, wo ich morgens Brötchen geholt habe, in Gedanken an eine Freundin aus Berlin, an die FIFCON, die ich besuchen will, und an eine Punksängerin. Hinter mir erschallt es: Ficken! Als ich mich umdrehe, folgt: Oh ja, sie will es! Angemacht werden, gefolgt werden, mir Dinge hinterhergerufen zu bekommen. Mir ist das schon so oft passiert, aber noch nie so nah an meinem Zuhause. Es hat sich schon so viel Wut angesammelt. So viel. Meine Fäuste ballen sich. Mein Gesicht dreht sich. Ich will diese Konfrontation und ich will sie jetzt. Ich gehe 50 Meter auf die Männer zu und mache klar: Ich bin alleine auf meinem Nachhauseweg. Es ist dunkel und es ist absolut scheiße, als Frau sowas hinterhergerufen zu bekommen. Es fühlt sich dreckig und eklig an. Ich bin wütend und ich habe keinen Bock, mir sowas gefallen zu lassen. Anscheinend hat keiner von beiden diese Reaktion erwartet. Dann erklären sie sich: Warum bist du so wütend? Das war dummes Prollo-Gehabe. Du musst verstehen, wir sind leicht angeheitert, untervögelt und du bist zwar hübsch, aber es war nicht direkt gegen dich gerichtet. Du musst verstehen, wir sind leicht angeheitert. Was wir sagen, ist nicht Realität. Was ist eigentlich dein Problem? Bist du wirklich wütend auf uns? Auf welche Person bezieht sich deine Wut? Bei dir ist nicht alles okay. Ich fordere ein, dass dieser Mensch mich mit mir auf Augenhöhe spricht und mich als Gesprächspartner ernst nimmt. Sein Kumpel, der mittlerweile gemerkt hat, dass mich nicht ernst zu nehmen kein Weg ist, das hier zu deeskalieren, funkt dazwischen. Können wir das hier auflösen? Es tut mir leid, was passiert ist. Danke, dass du auf uns zugekommen bist. Können wir jetzt unsere Wege gehen und du gehst deinen? Diese Episode ist nicht von Triumphgefühl abgelöst. Ich gehe schnurgerade, drehe mich nicht um, auch wenn ich ihre Schritte hinter mir höre. In mir toben Wut und Ohnmachtsgefühl. Es fühlt sich scheiße an. Aber immerhin, ich habe es konfrontiert. Das ist die Tür zu meinem Haus. Angekommen vor meinem Haus. Der junge Mann mit roter Kappe und Karabiner am Rucksack holt mich ein. Sein einsichtiger Freund tapert auf der anderen Straßenseite vorbei und winkt noch kurz. Hau ab! Aber ich will dir doch nur helfen. Ich will dich verstehen. Deine Wut richtet sich nicht gegen mich. Was gibt es da in deinem Leben? Ich habe keinen Bock, dir irgendwas aus meinem Leben zu erzählen. Aber ich würde gerne mehr über dein Leben wissen. Ich stehe vor meiner Haustür und schließe auf. Du missachtest meine Bedürfnisse und meine Grenzen, also verpiss dich. Dir entgeht da wirklich eine Chance. Aber da habe ich schon aufgeschlossen und ziehe die Tür zum Treppenhaus fest hinter mir zu. Der Mensch, der da gestern vor meinem Wohnhaus rumgelungert hat, habe ich heute auf dieser Veranstaltung wieder entdeckt. Ich habe mir erst überlegt, ob ich diesen Vortrag überhaupt machen soll. Aber das hat mich so wütend gemacht, dass ich mich klar entschieden habe dafür. Ja. Es ist eine schmerzhafte Erkenntnis, dass ja, auch in unserer Subkultur sind diese Menschen unterwegs. Diese Episode, gebe ich zu, steht nicht dadurch heraus, dass sie irgendetwas Besonderes oder Einzigartiges ist. Das passiert regelmäßig. Und es war auch wirklich nicht individuell auf mich gerichtet. Ich war halt da. Und ich war halt weiblich. Diese beiden tragen trotzdem natürlich Verantwortung für ihr Handeln. Vielleicht fangen sie durch diese Begegnung auch an, sich zu reflektieren. Doch die zugrunde liegenden sexistischen Muster, Menschen aufgrund ihres Genders nicht zuzuhören, sie nicht ernst zu nehmen, ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen nicht zu respektieren, sind intrinsisch. Darin, wen wir ausreden lassen, wen wir unterbrechen, welche Witze wir machen, welche Filme wir gucken. Und das ist mir wichtig zu sagen. Niemand ist als Sexist geboren und niemand muss es immer bleiben. Ich möchte alle von euch dazu aufrufen, die sexistischen Sprüchen anmachen und von dummem Makatum betroffen sind. Lasst euch nicht einschüchtern. Geht auf Konfrontation, sagt laut und deutlich, dass das nicht klar geht. Und ich rufe alle von euch auf, seid solidarisch, in eurem Hackspace, bei eurer Arbeit, in der Öffentlichkeit. Wenn euch Sexismus begegnet, auch gerade wenn ihr nur Männer unter Männern seid oder die Betreffenden gar nicht anwesend sind, macht den Mund auf, sagt etwas und lasst das niemandem durchgehen.
Vielen Dank für diesen beeindruckenden Vortrag. So, jetzt mal so ein Gerd zum Thema Shift Phone. Und als nächstes bitte schon mal die SWA bereithalten.
So. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Gernd und bin im Bereich freie Software und freies Wissen unterwegs und möchte euch heute hier nochmal kurz ein Projekt vorstellen, was mich selber immer interessiert. Und das ist ein Stück Hardware, was von einer Firma produziert wird, die in Deutschland ansässig ist, im Hessischen, und diese Geräte entwickelt. Interessant ist das für mich in der Form, dass wir ja alle mit Datensparsamkeit unterwegs sein wollen, etwas datenschutzkonformer, und wir hier ein Gerät haben, was mit Android läuft, und dort haben wir natürlich immer die Problematik, dass wir natürlich die gesamten Google-Dienste dabei haben, und ja, wie werden wir die los? Wir haben in dem Bereich hier in der Firma ein Firmware-Update zur Verfügung stellt. Die Geräte werden offiziell ausgeliefert, natürlich mit im Google-Betriebssystem, was auch diese Google-Dienste beinhaltet. Aber es gibt eine Firmware-Version, die momentan im Test ist und dann veröffentlicht wird, die ohne diese Google-Dienste auskommt. Für viele wird vielleicht interessant sein, ihr seht, das Gerät ist relativ modular aufgebaut und dadurch natürlich sehr einfach auch zu reparieren. Die Nachhaltigkeit an der Stelle ist für die Firma natürlich ein sehr prägendes Geschäftsmodell. Viele werden alternativ kennen die Geräte von Fairphone. Das ist ein ähnliches Projekt. Und da stellt sich natürlich dann auch immer gleich die Frage, ja, wo sind die Unterschiede? Ich habe mal hier ganz kurz zusammengestellt, wie der aktuelle Hardwarestand ist zum Fairphone. wo ihr sehen könnt, die Akkuleistung ist für viele immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die hier immer natürlich das Limit am Tag nach unten laufen lässt. Ja, allzu viel will ich da gar nicht sehen. Ihr seht die Sachen, könnt das natürlich auch auf der Homepage vom Hersteller hier unten rechts jederzeit nachlesen. Und an der Stelle würde ich noch mal kurz auf die Software eingehen. Ihr habt hier an der Stelle ein Shift-OS, was ein Android-System in der Version 8 ist, mit ein paar kleinen Abwandlungen. In der L-Version, was dann halt ohne Google-Dienste verfügbar sein wird, momentan, wie gesagt, für Entwickler in der Testversion, kann man sich anmelden und installieren. Ich habe auch ein Gerät dabei, wen das dann hinterher interessiert, der kann mich gerne ansprechen, können wir das Gerät doch mal anschauen. Und wie gesagt, in der Softwareversion ohne Google-Dienste ist dort zum Beispiel für die weitere Installation von anderen Apps der F-Droid-Store vorinstalliert, sodass man dort in dem Bereich freie andere Alternativen auswählen kann. Zusätzlich für die Möglichkeit zum Surfen ist dort der Firefox Claw noch mit vorinstalliert, sodass man dort auch von Anfang an arbeiten kann. Ich habe hier noch mal ein paar Apps zusammengestellt, die ihr dann im Wiki von der FSFW Dresden im Link angegeben noch mal euch anschauen könnt. Wer dort Informationen hat oder andere Sachen oder Apps veröffentlicht sehen möchte, kann uns gern ansprechen oder mir eine E-Mail schreiben. Und ja, an der Stelle bin ich eigentlich schon durch. Wer Fragen hat, kann sich hinterher noch an mich wenden. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Als nächste Vortragende war mit Neuigkeiten von Pretty Easy Privacy und bitte schon mal Klops und John bereithalten für den nächsten Vortrag.
Hallo zusammen. Ich habe einen ganzen Haufen Slides. Mal schauen, wie weit ich komme. Sehe ich die jetzt selber nicht? Na gut. Bitte? Okay, nee, das brauche ich nicht. Ich dachte, ich sehe die jetzt hier irgendwo. Gut, also Pretty Easy Privacy, die meisten haben es ja, also die regelmäßigen Besucher haben ja schon davon gehört. Ansonsten, ich erkläre es jetzt auf jeden Fall mal kurz. Damit kann ich die... Was wir versuchen, ist das Problem zu lösen, dass unsere Welt Massenüberwachung hat und unsere Kommunikation sichtbar wie eine Postkarte ist, indem wir Massenverschlüsselung ausrollen wollen und dann auch noch Massenanonymisierung bzw. Metadatenschutz, weil das mit der Verschlüsselung ist ja nicht alles. Und ja, das ist ein relativ umfangreicher Ansatz, weswegen wir da erstmal ein RFC angefangen haben. Also wir schreiben ein Protokoll oder verschiedene Protokolle. Hier ist das Abstract ein bisschen reingezoomt. Also ich lese das mal auf Deutsch ein bisschen vor. Auf bereits existierende Formate und Message-Transporte macht eben Pretty Easy Privacy Protokolle, um Operationen zu automatisieren, wie Key-Management, Key-Handling und so weiter. Da unten ist die URL, ihr habt ja nachher auch die Slides. Was wir sonst auch noch machen, ist, dass wir, also nicht nur wir, aber wir unterstützen das sehr stark, eine neue GPG-Version schreiben, die heißt Sequoia. Das sind eben drei Leute, die bei der PEP-Stiftung auch mit angestellt sind. Das ist auch von der Warholland-Stiftung gefördert. Sie schreiben selber, dass es a cool Open PGP Library ist und es soll eben für alle Plattformen sein und eher eine Library statt eine Command-Line-Interface, was ja GPG im Moment eher ist, also weniger eine Library. Das ist in Rust geschrieben und tut damit vor allen Dingen diese Memory Safety auch implementieren. Ansonsten coden wir auch sonst noch ganz viel Zeug. Das Ganze kriegt man schön übersichtlich hier auf pepfoundation.com/pepsoftware. Wir haben eben so eine Engine und Adapter. Das erkläre ich vielleicht später noch, wenn wir dazu kommen. Und jetzt eben eine Android, eine iOS, eine Outlook und eine Enigmail-Anwendung. Also so für alle Plattformen ist jetzt zumindest mal was dabei. Gehe ich auch gleich ins Detail, was die dann genau können. Aber erst noch kurz, ihr werdet vielleicht sehen, das sind hier alles verschiedene URLs. Enigma liegt auf SourceForge, weil das da halt auch schon immer liegt. Aber auch, wir haben sehr viele verschiedene Entitäten gegründet. Das möchte ich hier auch kurz vorstellen. Wir haben eine Firma, eine Stiftung und eine Genossenschaft. Das Genossenschaft wäre jetzt der neue Teil dabei, für diejenigen, die es vielleicht schon mal gehört haben. Die ist jetzt gerade erst gegründet worden und versuchen damit eben den Code möglichst sicher zu halten, also für das Projekt. Der Code bleibt immer freie Software, weil er der Stiftung gehört. Die Firma wiederum kann ganz normal wie eine Firma agieren, Investorengelder annehmen und vielleicht auch mal pleite gehen, ohne dass das Projekt pleite geht. Das ist die Idee dabei. Ihr seht hier auch die URL-Forms, das haben wir dann auch so weitergeführt. Es gibt noch pep.software für Download-Software von Binary und Code. Es gibt Pep Community, wo im Moment nur ein Forum ist, aber noch mehr kommt und es wird noch pep.news geben. Das ist jetzt nochmal so eine Zusammenfassung, was Pep eigentlich macht, nämlich das, was die Nutzer hätten machen wollen würden. Also das heißt, wir schreiben das jetzt eben in Software und Standards, um alle Schritte zu automatisieren, die der Nutzer normalerweise machen sollte. Und eben die Krypto-Needs sollen aus der Perspektive der Nutzer verschwinden. So wie das mit HTTPS jetzt passiert ist, soll das auch mit Mail passieren zum Beispiel und mit eben anderer textbasierter Kommunikation. Wir haben jetzt erstmal mit Mail angefangen. Macht jetzt eben PGP as MIME, ohne den Nutzer zu stören, verschlüsselt automatisch, verschlüsselt den Betreff inline, es ist kein Key-Management mehr nötig, keine Key-Server oder any Central Infrastructure. Fingerprints werden in Trustwords übersetzt, damit das einfacher ist, die zu verifizieren, zum Vorlesen am Telefon. Man braucht keine Passphrase für Schlüssel mehr, kann sie sich aber machen, wenn man will. Man kann jetzt neu den vorhandenen Schlüssel auch sehr einfach importieren. Das hat vielleicht der ein oder andere von euch schon versucht, sich Pep zu installieren und dann gedacht, oh, das ist aber kompliziert, ich lasse das mal bleiben, eben einen vorhandenen Schlüssel schon zu verwenden. Das ist jetzt auf jeden Fall einfacher geworden. Haben wir so einen Bug gefixt, den Outlook hat, weil die einen Disclaimer, also der Exchange-Server hängt immer einen Disclaimer an eine E-Mail dran im Firmenumfeld, was natürlich die ganze verschlüsselte E-Mail dann bricht. Das ist jetzt auch in der neuen Version gefixt, das betrifft euch wahrscheinlich weniger. Dann gibt es Force Protection, dass ich meinen Empfänger zwingen kann, Verschlüsselung zu verwenden. Das ist ganz interessant. Da gibt es dann einen Reader, dass er wirklich nur die verschlüsselte E-Mail lesen kann. Und eben auch in Passive Mode, falls ich das gar nicht will. Der Header wird verschlüsselt und verschleiert und es kommt noch ein Sync-Protokoll, um eben Keys dann auch zwischen Geräten zu synken. So, hier nochmal die Übersicht der Anwendungen. Eben Outlook ist bereits active und eben dieser Outlook Reader, um eben nur verschlüsselt lesen zu können. Es gibt Android, es gibt Thunderbird, es gibt Pep for iOS, im Moment noch in der Alpha-Version, befindet sich aber schon im Public-Testing, also eigentlich im Beta-Testing. Wenn das jemand testen möchte, bitte kontaktieren, da freuen wir uns. Ja, und ich glaube, an der Stelle würde ich dann auch aufhören. Jetzt habe ich noch 10 Sekunden. Dankeschön.
Als nächstes gibt es einen ungeplanten Talk. Das ist das, was wir eigentlich nicht so richtig gerne machen. Aber auf großes Bitten und Drängen, Vater, noch bitte auf die Bühne. Ich versuche mal, deinen Talk hier auch zum Laufen zu kriegen.
Ich wollte eigentlich nur deine Stunde füllen.
Vater, ich will deine Stimme hören.
Das macht mir ein bisschen Angst. Also,
Moment, du kriegst gleich deine Folien.
Ja, nee, mach ruhig. Aber es ist ja
Lightning. Also noch mal so als Hinweis für alle. Bitte, wir haben eine lange Anleitung für die Lightning Talks geschrieben über die Einreichungsprozedur.
Deswegen habe ich genau die, weil ich das natürlich vorbildlich gelesen habe, genau. Das gleiche HackMD genommen und einfach BSD hinten drin geschrieben. Ja. Gut.
Hast du den Klicker?
Nee, habe ich nicht.
Dann läuft deine Zeit ab jetzt.
Geht los. Ich wollte euch das Angebot unterbreiten, hier mal so auf die Schnelle mitzubekommen, was in dieser BSD-Welt so geht. Kurz für mich zur Wahrnehmung, wer von den Anwesenden nutzt aktiv irgendwie eine BSD-Distro? Jo, cool. Dann ist das fast mein Publikum. Ihr, ja, im Zweifelsfall kennt das ja die einigen wenigen, die hier BSD aktiv nutzen. Nur, dass ihr mal so mitbekommt, was so passiert. Das ist mehr oder weniger so Kontaktgedöns und der übliche Vortrag, den es so zu BSD gelegentlich gibt. Es gibt ein Projekt in der BSD-Welt, insbesondere halt basierend auf FreeBSD, namens TrueOS. Welch gruseliger Name, weil das ja so irgendwie so einen Anspruch irgendwie darstellt. Ich finde den sehr schlimm, aber technisch halt eine ganz nette Sache. Nämlich dahingehend, dass es immer FreeBSD, was ja schon einen sehr modernen Anspruch hat, irgendwie noch ein bisschen vorantreibt. Und da gibt es eine komplette Umstellung von dem Projekt jetzt. Weiterhin basiert es auf FreeBSD Current, nimmt als Init-System irgendwie OpenRC, also irgendwie alle, die noch nicht so richtig warm geworden sind mit Systemd oder so. Manche Menschen scherzen immer, dass wir so Systemd Refugees Welcome Camps sind. Es gibt dann solche Systeme in der Selbstverständlichkeit wie Boot Environments, also sprich die Funktionalität, die irgendwie mit ZFS verbunden ist. Wenn ihr irgendwie ein Update fahrt, da wird vorher einfach ein Snapshot gemacht in der Selbstverständlichkeit und wenn irgendwas beim Updaten bricht, könnt ihr das natürlich beim Bootloader dann wieder auswählen. Irgendwie bei uns halt normal, leider bisher sehr traurig, gibt es da keine gute Implementierung für ButterFS. Ich glaube, der Einzige, der da mal was richtig hat gucken lassen, ist Daniel, der das vorhin mit LXC2Go vorgestellt hat. Was ist TrueOS nun? Naja, irgendwie, das ist halt so irgendwie ein sogenannter Downstream-Fork, zumindest verstehen sie sich so. Die nehmen halt immer FreeBSD Current und packen da ergänzend so ihr Zeug dazu, wie zum Beispiel eben Init-System und viele weitere Sachen. TrueOS war eine Zeit lang halt die Nachfolge von PC-BSD, sprich das, was man irgendwie so auf dem Desktop benutzen möchte. Gibt es da eine Nachfolge? Ja, gibt es. Nennt sich Project Trident. Also ne, irgendwie, da holt man den Dreizack raus und sagt, wir machen jetzt da ein eigenes Projekt draus. Da ist mit dabei diese Arbeitsplatzumgebung namens Lumina auf Qt 5 basierend. Slide geht nicht. Hast du Netz? Das ist Netz. Na, ich erzähle einfach mal weiter, geht ja alles von meiner Zeit ab, wa? Was hatte ich denn da Form halber als nächstes? Lass mich überlegen. Also nur damit euch das klar ist, da sind dann auch entsprechende Referenzen mit dabei. Also sobald irgendwie, ich frage mal im Umkehrschluss, wer von den Anwesenden nutzt irgendwie SSH? Jo, genau. Das kommt ja aus der OpenBSD-Welt. Die haben da eben auch so ein paar Dinge, gerade was so die Defaults betrifft, umgestellt. Da hatte ich euch ein paar Referenzen mit dazu gegeben. Ja, da mache ich mal es. Oder, nee, ich brauche schon die Präsentation. Ja, ja. Oder des Smart-Konsums. Geht. So. Klickt doch mal durch, ne, machen wir es zu einer Durchklick-Sendung. Vielen Dank, liebe Linux-Community, ihr habt uns native Verschlüsselung in ZFS gepackt. In der FreeBSD-Welt machen wir das jetzt noch, dass wir das auf einzelne Datasets runterbrechen, das heißt zum Beispiel Home-Verzeichnis, unterschiedliche Benutzerinnen und Benutzer haben unterschiedliche Keys, voll gut. CBSD habe ich euch ein bisschen Text mitgebracht. Die Hauptentwicklung ist von Russisch. 4, 3, und dann lasse ich bewusst 2, mal das da stehen.
1,
Vielen Dank.
So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, die Regeln für die Lightning Talks zu biegen und zu brechen, dann können wir sie auch gleich richtig brechen. Wir machen normalerweise keine Live-Demos aus gutem Grund, weil da kann nicht so viel schiefgehen bei den Live-Demos. Da das heute der letzte Talk ist, trotzdem heute eine Live-Demo von John und Klops zum Thema Radar 2 oder Radar 2? Radar 2. Okay, hier ist euer Kabel.
So. Hallo, wir machen schon während der Zeit die Wechsel auf Johns Computer. John und ich, wir waren vor 2 Wochen auf der Radare-Konferenz. Radare ist ein Tool, was man sehr gut für forensische Analysen benutzen kann, für Reverse Engineering, Debugging, Binary-Analysen und noch sehr, sehr viel mehr. Auf der Konferenz hat damit jemand Chiptune-Music produziert. Und Radare ist ein Tool, wo wir beide das Licht gesehen haben und wollen hier entsprechend ein bisschen evangelisieren. Das Tool selber ist auf GitHub. Man sollte auch immer die GitHub-Version verwenden. Die haben ca. 100 Commits die Woche. Und ja, alle 6 Wochen gibt es einen Release mit 600 Commits. Und wenn man seine Distribution benutzt, dann hat man einfach viel zu alte Versionen. So, der wichtigste, also das ist so ein bisschen ist ein Command-Line-Tool für Reverse-Engineerer. Man startet es im Regel, also es gibt viele Einzel-Binaries, aber die R2-Binary fasst eigentlich alles zusammen. Und man startet es eigentlich immer mit einem Beispieldatei ist immer binls. Das startet und zeigt zunächst einmal das Gelbe, erstmal immer eine witzige Grüß-Message und danach eine Adresse, auf die sich der nächste Befehl jetzt sozusagen bezieht. Der erste Befehl, den man kennen muss und auch der wichtigste, ist das Fragezeichen. Da kriegt man quasi eine Hilfe präsentiert mit den Unterbefehlen, die es so gibt. Zum Beispiel A für eine Analysebegriffe, I für Informationen oder P für Print. Ich würde jetzt mal den John bitten, mach mal zum Beispiel ein PD. Dann würde er ein Disassembly zeigen von der aktuellen Adresse für die spezifische Blockgröße. Wenn wir zum Beispiel B100, also B0x100 eingeben, oder B0X4, dann würden wir die Blockgröße verändern und je nachdem, was man denn, wenn man dann nochmal PD drückt, würde sich die Ausgabegröße ändern. Wenn man Informationen über das Binary haben möchte, dann gibt es die Sektion der I-Befehle zum Beispiel. Das kann man sich auch nochmal, ihr seht, was man sich da alles anzeigen lassen kann, auch alles als JSON, die Ausgaben als JSON ausgeben lassen kann, um das Tool eben zu skripten. Und man kann, zeig mal die Basic Informations an von dieser Binary, einfach nur I eingeben. Und da seht ihr, das ist ein 11-Binary für 64-Bit-CPU und zum Beispiel gibt es kein Canary. Gerade bei so Crack-Me's ist das ziemlich interessant. Was auch besonders interessant sind, sind immer die A-Befehle. Ja? Da gibt es eigentlich die Grundregel, je mehr, desto besser. A macht Analyse des Programms. Ja? Also man startet in der Regel mit 2 A's und da werden dann schon mal für das Binary, was man hat, die Details analysiert, zum Beispiel welche Funktionen es gibt. Jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich das gemacht habe, zu spezifischen Funktionen springen, wie zum Beispiel der Main-Funktion. Also wenn ich mit S kann ich seeken in dem Binary und springe jetzt zur Main-Funktion und kann mir die wiederum zum Beispiel mit PDF anzeigen lassen. Und PDF heißt Print the Disassembly of the Function. Also hier wird dann nicht die aktuelle Blockgröße angezeigt, sondern die Funktion. Was man auch machen kann, wenn man nicht so gut Disassembly lesen kann, dann kann man so eine Option setzen. Optionen editiert man mit E. Die Option heißt asm.describe. Das gibt es auch mit Tab Completion, setzt man zu True. Und sieht, wenn man jetzt nochmal ein PDF eingibt, dann sieht man, muss ein bisschen kleiner machen und nochmal ausgeben, dann sieht man hinter jeder Zeile eigentlich nochmal in der Schrift, was der macht. Man kann mit Radar auch debuggen und emulieren, das machen wir jetzt nicht, aber die Funktion, das könnt ihr euch merken, ist ziemlich praktisch, wenn man Radar, wenn man zum Beispiel sich MIPS Binaries anguckt oder auf dem macOS ist und sich Linux-Binaries oder Windows-Binaries angucken möchte, dann kann man mit Radar auch eine Emulation fahren und den Code nachvollziehen auf eine sehr sichere Art und Weise. Genau, wir können bis zu 7 oder 8 A's einfach mal ausführen. Genau, bis dann irgendwie da steht ein Radar2-Developer kommt jetzt und löst dein Problem in manueller Analyse. So, was noch besonders eindrucksvoll ist, ist der Visual Mode. Genau, Groß V. So, da kann man jetzt, wie man es vielleicht von anderen Tools kennt, so ein Blockdiagramm auch sehen, wo die Funktionen quasi aufgebaut sind oder für uns Menschen ein bisschen besser visualisiert sind. Ihr seht da hinten immer in Orange jetzt so eine kleinen Befehle, das heißt, man kann auch zu den einzelnen Blöcken hinspringen, hier jetzt GI oder GH, beziehungsweise wenn man F oder T drückt, dann kann man bei einer Entscheidung True oder False eingeben. Das Tool, glaube ich, viel mehr werden wir hier gar nicht zeigen können, das hat tausende Funktionen, da kann man auch 2048 spielen und es gibt einen Schneeflocken-Emulator, man kann drin chatten, also das sind sehr, 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 sehr verspielt. Man kann den Code sehr gut 5, auch kommentieren. 4,
3, 2,
noch was?
Oh. Vielen herzlichen Dank. So. Vielen Dank an alle Rednerinnen und Redner und auch für eure Aufmerksamkeit und bitte einen großen Applaus für Uli, meine Co-Moderation.